DW Wissen mit Andreas Simons. Und bei uns geht es heute um diese Themen. Lust oder Frust? Wie erleben Tierweibchen den Geschlechtsakt und was empfinden sie dabei? Außergewöhnliche Krankheit. Auch Männer können Brustkrebs bekommen. Außerdem von Trillern und Flötentönen. Wo hat die Nachtigall gelernt, so schön zu singen? Und jedem sein eigenes Windrad. Ein Dorf in Brandenburg produziert seinen Strom selbst. Dazu geht es heute um Bakterien, die vor zu viel UV-Strahlung warnen, um magnetische Fische, um das leichteste Material der Welt und um die harte Landung von Batman. Und damit ganz herzlich willkommen bei der Wissenschaft. Der Löwe besteigt die Löwin, der Frosch hält sein Froschweibchen fest umklammert und der Hengst bespringt die Stute. Szenen wie diese hat wohl jeder von uns, wenn nicht im Zoo oder auf der Pferdeweide nebenan, dann doch zumindest im Dokumentarfilm schon einmal beobachten dürfen. Aber haben Sie sich eigentlich mal gefragt, was die Tiere, vor allem die Tierweibchen beim Sex empfinden? Haben Sie Spaß daran oder ist das Ganze nur eine für die Fortpflanzung notwendige Quälerei? Brigitte Osterrath hat sich auf die Suche nach einer Antwort gemacht.
So klingen Seychellen Riesenschildkröten, wenn sie sich paaren. Dem Männchen macht das Ganze offensichtlich Spaß. Zumindest lässt sich das dem Stöhnen nach vermuten. Aber was ist mit dem Schildkrötenweibchen? Der Biologe Justin Gerlach leitet eine Aufzuchtstation für Riesenschildkröten auf den Seychellen und beobachtet das Verhalten der Tiere Tag ein, Tag aus.
Wenn man sie in kleinen Gehegen hält, können die Weibchen nicht weglaufen und die Männchen belästigen sie andauernd. Daher sind die Schildkrötenweibchen immer sehr nervös. Man kann sich ihnen nur schwer nähern.
Es scheint also so, als würden die Weibchen permanent von den Männchen zum Sex gezwungen. Aber stimmt das auch? Was empfinden Tierweibchen eigentlich beim Geschlechtsakt? Nicht viel, glaubt der Biologe Sebastian Baldauf. Er hat an der Universität Bonn an sexueller Selektion geforscht, also daran, wie Tiere ihre Geschlechtspartner auswählen, und sagt:
Für eine Vielzahl von Tierarten ist der reine Geschlechtsakt wahrscheinlich egal. Genau weiß man es nicht, also es ist schon eine enorme Grauzone.
Sprich, dazu gibt es kaum wissenschaftliche Studien. Denn was sich im Gehirn von Tierweibchen beim Sex abspielt, ob sie Lust oder Qual oder gar nichts empfinden, lässt sich nicht messen. Auf mögliche Empfindungen können die Forscher nur vom Verhalten und äußeren Auffälligkeiten der Tiere schließen. Gerade bei Menschenaffen wäre es ja naheliegend, dass Weibchen ähnlich wie Menschenfrauen Lust beim Sex empfinden. So gibt es Berichte darüber, dass einige einen Orgasmus bekommen können. Die Wissenschaftler haben festgestellt, dass sich die Scheide des Affenweibchens während des Geschlechtsaktes zusammenzieht.
Wobei da die Frage ist, ob das tatsächlich eine Form von Erregung ist oder ob es eher möglicherweise eine Form ist, Männchen mehr zu stimulieren, damit man von dem gewählten Partner, der möglicherweise Vorteile bringt, dann auch tatsächlich Nachkommen bekommen kann.
Denn für alle Tiere, Männchen wie Weibchen, sei vor allem eines wichtig: ihre Gene zu verbreiten. Während die Suche nach einem geeigneten Partner, mit dem man Nachwuchs zeugen will, oft lange dauert, verläuft der Geschlechtsakt meist schnell und unkompliziert, sagt Baldauf.
Es ist bei Tieren doch eher ein Geschäft. Für beide Männchen und Weibchen kommt es darauf an, möglichst viele und qualitativ gute Nachkommen zu bekommen. Und wenn man einen solchen Partner gefunden hat, dann die Spermien aus Sicht des Mannes zu übertragen oder die Spermien zu bekommen aus Sicht des Weibchens.
Dabei interpretieren wir Menschen das Verhalten des Tierweibchens beim oder kurz vorm Geschlechtsakt oft fehl. Beispiel ist der Bachflohkrebs. Bei dieser einheimischen Krebsart greifen sich die größeren Männchen zur Paarungszeit ein Weibchen und halten es fest. Oft 2 bis 3 Wochen lang, bis das Weibchen für eine Befruchtung bereit ist. Während der gesamten Zeit kämpft das Weibchen gegen das Männchen an und versucht, es abzuwerfen.
Aber das, was nach Wehren des Weibchens aussieht, ist tatsächlich das Abschätzen des Partners, ob er kräftig genug ist, sie zu halten. Das heißt, durch diesen durch dieses Wehren gegen das Männchen klammern, selektieren die Weibchen Männchen aus, die Nachkommen garantieren, die auch so stark werden können. Und das ist in diesem Falle dann keine Vergewaltigung oder ungewollter Geschlechtsakt, sondern es ist tatsächlich sexuelle Selektion auf ein gewünschtes Merkmal.
Möglicherweise wählen auch die Weibchen der Seychellen-Riesenschildkröte das beste Männchen aus, indem sie sich andauernd vom Sex drücken wollen, sagt Justin Gerlach.
It's true for some males that the females really don't want him.
Von einigen Männchen wollen die Weibchen sich wirklich nicht besteigen lassen, aber es scheint so zu sein, dass die Männchen sich generell etwas anstrengen müssen. Die Weibchen wollen, dass er sich wirklich Mühe gibt, deshalb sind sie nicht so leicht zu haben.
Make an effort, so they're not being too easy.
Zum Glück für die seltene Art kommen die Schildkrötenmännchen dann am Ende manchmal doch zum Zug.
Eine in Deutschland relativ verbreitete Krebsart ist der Brustkrebs, zumindest bei den weiblichen Patienten. Allerdings erkranken nicht nur Frauen an Brustkrebs, auch etwa 500 Männer erhalten die Diagnose jedes Jahr. Das Verhältnis liegt damit bei fast 1 zu 100. Für die Betroffenen ist die Nachricht ein Schock, auch deshalb, weil Brustkrebs allgemein immer noch als reine Frauenkrankheit gilt. Das dachte auch dieser Patient.
Ich habe einen Knoten in der Brust getestet, war dann beim Arzt. Man hat dann festgestellt, dass es ein Mammakarzinom, also ein Brustkrebs ist. Man verfällt fast in eine Schockstarre. Man bekommt weiche Knie und muss sich damit erstmal auseinandersetzen.
Die Diagnose Brustkrebs bekam Kuno Meyer 2007. Wie viele glaubte auch der ehemalige Polizeibeamte, dass Brustkrebs Frauensache ist. Und weil bei ihm auch die Lymphknoten befallen waren, bekam der heute 62-Jährige nicht nur Chemotherapie, sondern auch 28 Mal Bestrahlung. Brustkrebs beim Mann? Das ist relativ ungewöhnlich. Bei etwa 500 Männern gibt es diesen Befund pro Jahr. Das ist auch der Grund dafür, dass die Krankheit häufig viel zu spät erkannt wird.
Der Mann geht in der Regel erstens sehr viel später, weil er nicht dran denkt. Dann geht er zum Hausarzt und dann sagt er, dann warten wir mal, dann kommen sie in 6 Wochen oder 8 Wochen wieder.
Beschreibt Professor Christoph Sohn vom Krebszentrum der Universitätsklinik Heidelberg seine Erfahrungen.
Und dann verschreibt man mal noch eine Salbe und dann ist es immer noch nicht weg und dann denkt man mal dran, jetzt könnte man weitergehen. Das ist ein bisschen die Problematik. Und dass natürlich der Mann nicht dran denkt, dass in einem Brustzentrum, in dem der Regel ja die Frauenärzte natürlich tätig sind, das Brustzentrum für die Brust zuständig ist, da denkt er zunächst mal gar nicht dran.
Brustkrebs ist bei Frauen die am häufigsten vorkommende Krebsart, mit rund 70.000 Neuerkrankungen im Jahr. Die Heilungschancen sind gut, vorausgesetzt, der Tumor wird früh genug erkannt und entsprechend behandelt. Das bedeutet in den meisten Fällen eine Operation. Bei Frauen wird mittlerweile versucht, die OP möglichst brusterhaltend durchzuführen. Und darin unterscheidet sich die Behandlung von Frauen und Männern.
Mein Mann macht natürlich die Behandlung als brusterhaltende Therapie keinen Sinn, weil wenn das Brustdrüsengewebe schon endlos kleiner ist, auch natürlich nicht die typische Brustform der Frau da ist, wird in der Regel beim Mann die Entfernung der ganzen Brustdrüse angestrebt, in der Regel allerdings auch mit Entfernung der Brustwarze, weil ja der Tumor bei der kleineren Brust in der Regel natürlich ein ganz anderes Volumen im Vergleich zum Brustdrüsengewebe annimmt.
Bei Frauen wird die Brust nach einer Operation aus kosmetischen und psychologischen Gründen oft wieder aufgebaut. Aber auch Männer leiden unter den Folgen einer Brustentfernung.
Wenn nach einer Operation zum Beispiel eine Delle entsteht oder so etwas, das stört natürlich auch Männer natürlich. Man kann das Gewebe unterfüttern, man kann das unterspritzen und man kann eine Brustwarze rekonstruieren aus körpereigener Haut, die man von woanders hernimmt, oder man kann es ganz einfach auch nur tätowieren.
Viele Männer gehen zur Vorsorgeuntersuchung der Prostata oder des Darms. Einen Knoten in der Brust zu erkennen, die Brust vielleicht sogar regelmäßig abzutasten, das ist noch lange nicht Routine. Aber es gibt ein Umdenken, erläutert Dr. Claudia Schumacher, Chefärztin an der Klinik Köln-Hohenlind.
Es ist so, dass die Brustkrebserkrankungen beim Mann jetzt auch mehr in zentralen Register erfasst werden und dass man sich jetzt auch, was die Therapie anbetrifft, Gedanken macht, ob man sie analog zur Therapie bei der Frau durchführt, ja oder nein. Also man denkt jetzt mehr in diese Richtung, aber aufgrund des geringen Auftretens beim Mann wird es lange dauern, bis wir da verlässliche Studiendaten haben.
Mit rund 700 Primäroperationen im Jahr ist Köln-Hohenlind eines der größten Brustzentren in Deutschland und Anlaufstelle für Frauen und Männer. Und die haben nicht selten Probleme damit, eine Erkrankung der Brustdrüse zu haben. Doch während es für weibliche Patienten zahlreiche Selbsthilfegruppen gibt, sportliche Aktivitäten und Veranstaltungen organisiert werden, fehlen für Männer ähnliche Angebote. Im Jahr 2010 haben Kuno Meyer und weitere Männer, die an Brustkrebs erkrankt sind, daher das Netzwerk Brustkrebs bei Männern gegründet.
Wir sind zurzeit so 45, die sich zusammengefunden haben, um darüber sich zu unterhalten, auszutauschen. Dass wir jetzt also verschiedene Ärzte, die sich mit Brustkrebs halt befassen, dazu bekommen, dass sie sich auch mit dem Phänomen Brustkrebs beim Mann befassen.
Veränderungen der Brust und im Bereich der Brustwarze ernst zu nehmen, abklären zu lassen und nicht erst lange zu warten, darüber will das Netzwerk aufklären und Ärzte und Betroffene dafür sensibilisieren. Denn je früher Brustkrebs erkannt wird, desto größer sind die Heilungschancen bei Frauen und bei Männern.
Gudrun Heise über die ungewöhnliche Diagnose Brustkrebs bei Männern. Die Nachtigall ist nicht irgendein Vogel. Vielmehr ist der kleine graubraune Piepmatz eine Art Heldentenor unter den Singvögeln. Keine andere Art zwitschert so schön wie er. Allerdings muss die Nachtigall ganz schön lange üben, bis sie ihren Gesang perfekt beherrscht. Das haben Biologen der Universität in Basel festgestellt.
Sollte es noch idyllischer zugehen, müsste man es sich schon malen. Ein kleiner, einsamer Auenwald, in einem Naturschutzgebiet im Südelsass gelegen, etwa 10 Kilometer nördlich der Schweizer Grenze. Der Rhein fließt so nah vorbei, dass man ihn hören kann. Inmitten von Bäumen und Büschen stehen ein paar kleine gedrungene Holzhäuschen. Das ist die Forschungsstation der Universität Basel. Untersuchungsschwerpunkt von Philipp Sprau und seinen Kollegen Nachtigallen. Doch scheinen Nachtigallenmännchen, die Weibchen sind ja eher stiller Natur, überhaupt scheinen die singenden Männchen nur so gut und engagiert zu sein, wie sie im jeweiligen Moment sein wollen oder wie sie es gelernt haben. Die Experten der Universität Basel schlussfolgern nämlich aus aktuellen Untersuchungen, Nachtigallen kommen nicht als Carusos auf die Welt.
Singvögel haben so ein gewisses Template, also ein Muster an Gesang, das ihnen angeboren ist. Allerdings müssen sie noch üben, bis sie den Gesang zur Perfektion bringen. Also es ist im Prinzip ähnlich wie die menschliche Sprache, wo Babys eben auch nur brabbeln. Was wir auch gezeigt haben zum Beispiel ist, dass die ungefähr 60% ihrer Strophen innerhalb einer Population teilen. Und das ist bei Nachtigallen eigentlich sehr bedeutsam, weil jedes Männchen hat ungefähr 200 verschiedene Strophentypen im Repertoire, was eigentlich relativ außergewöhnlich ist. Die meisten Singvogelarten haben ungefähr 5-6 verschiedene Strophentypen.
Maximal Amseln können mit dieser Varianz noch mithalten. Was nun aber neu ist, die Schweizer Forscher um Philipp Sprau verfolgten die Nachtigallen aus den elsässischen Auenwäldern über Peilsender in ihre Überwinterungsquartiere und stellten fest, Afrika ist nicht nur der Übungsplatz, sondern womöglich die Wiege der Sangeskunst.
Es gibt die Hypothese, dass Afrika so ein bisschen als Marktplatz für den Gesang dient, weil hier in Europa sind die Strophen, die die Nachtigallen singen, sehr, sehr ähnlich. Also eine Nachtigall, die in Berlin singt, die singt im Prinzip die gleichen Strophen wie eine Nachtigall, die in Frankreich singt. Und das kann natürlich sein, dass die sich in Afrika alle treffen und dann sozusagen ihre Strophen austauschen. Allerdings die Auswertung von den Daten, die steht noch an.
Die Annahme geht stark dahin, dass europäische Nachtigallen beim Überwintern in Afrika zusammenkommen und Gesänge austauschen. Die Tonaufzeichnungen der Wissenschaftler der Universität Basel, heuer gemacht in Ghana, dokumentieren nämlich einiges Nachahmen, Trainieren, bis die Nachtigallen sich schließlich elegant die klanglichen Bälle zuwerfen. Erstmal ausprobieren scheint dabei in Afrika für die Gäste kein Problem. Daheim in Europa wiederum muss der Gesang sitzen. Da hat der Nachtigall einen literarischen Ruf zu verteidigen. Romeo, ein bisschen jugendlich forsch, aber doch erfahren.
Männchen, die schneller oder die eine höhere Wiederholrate und ein breiteres Frequenzband haben, das sind normalerweise die älteren Männchen. Und das ist natürlich ein guter Anzeiger für die Weibchen. Ältere Männchen sind meistens die, die mehr Erfahrung haben, die eventuell dann auch die besseren Territorien besetzen.
Der Basler Biologe Philipp Sprau im Beitrag von Susi Weichselbaum.
Wer zu lange in der Sonne liegt, bekommt einen Sonnenbrand und riskiert Hautkrebs. Eine neue Erfindung könnte helfen, den richtigen Zeitpunkt für die Flucht in den Schatten zu finden. Schüler des Heidelberger Life Science Lab am Deutschen Krebsforschungszentrum haben jetzt Bakterien so umprogrammiert, dass sie rechtzeitig vor der gefährlichen Strahlung warnen. Dazu brachten die jungen Forscher speziell vorgefertigte Genbausteine in die Bakterien ein. So ausgestattet produzieren die Bakterien einen Farbstoff, sobald zu viel Sonne die Bakterienzellen schädigt. Katharina Genreit vom Krebsforschungszentrum hat die Schüler als Mentorin betreut.
Als UV-Sensor sozusagen in die Sonne gelegt, werden die Bakterien blau und der Mensch weiß so, jetzt muss ich aus der Sonne raus, weil die Strahlungsdosis ist zu hoch und ich würde Sonnenbrand bekommen.
Damit die Leute den biologischen Strahlendetektor auch gerne bei sich tragen, entwickelten die Schüler außerdem eine Schmuckkollektion, in die kleine Behälter mit den Bakterien integriert sind. Die müsste man allerdings nach jedem Sonnenbad austauschen, weil die Bakterien nur einmal die Farbe wechseln und danach unbrauchbar sind. Mit ihrer Erfindung gewannen die Schüler den ersten Preis bei iGEM, einem Schülerwettbewerb für synthetische Biologie in den USA. Im Laden wird man die neue Erfindung allerdings nicht kaufen können, sagt Katharina Genreit.
Dieses Projekt, das die Schüler entwickelt haben, das ist rein theoretisch und nur im Verlauf dieses Wettbewerbs entstanden. Im Moment sind auch vor allem in Deutschland also die Sicherheitsbestimmungen so, dass man solche transgenen Lebewesen auch nicht einfach so der Umwelt aussetzen kann.
Vögel, Fische, Meeresschildkröten, aber auch Rehe und Kühe. Sie alle orientieren sich am Magnetfeld der Erde, wie mit einem eingebauten Kompass. Wo der sitzt und wie er funktioniert, war bislang unklar. Doch Münchner Forscher sind nun einen entscheidenden Schritt vorangekommen. In der Riechschleimhaut von Regenbogenforellen fanden sie Zellen, die das magnetische Eisenoxid Magnetit enthalten. Mit diesen Zellen können die Fische das Magnetfeld der Erde wahrnehmen und finden so den richtigen Weg. Einige Regenbogenforellen sind Wanderfische. Sie leben im Meer und kehren zum Laichen zielsicher über hunderte von Kilometern in ihren Heimatfluss zurück. Wissenschaftler der Universitäten Kiel und Hamburg haben einen neuen Rekord aufgestellt und das leichteste Material der Welt geschaffen. Die Wissenschaftler tauften den neuen Stoff auf den Namen Aerographit. Er besteht aus porösen Kohlenstoffröhrchen, die dreidimensional auf Nano- und Mikroebene ineinander verwachsen sind. Durch diese spezielle Struktur hat das Material eine unglaublich geringe Dichte. Ein Würfel von der Größe einer Milchpackung wiegt deshalb nur 0,2 Gramm, das ist 75 mal leichter als Styropor. Der Physiker Rainer Adelung von der Universität Kiel war an der Entwicklung beteiligt.
Diese geringsten Dichten ist natürlich etwas, was das Material sehr interessant und attraktiv macht. Es hat eben noch diese anderen Eigenschaften, dass sich so extrem zusammendrücken kann. Und dann, obwohl es eben so extrem leicht ist, ist es auch noch eben elektrisch leitfähig, was eben auch interessant sein kann.
Aerographit könnte deshalb vor allem in Satelliten, Kondensatoren und Batterien zum Einsatz kommen. Zum Bauen ist es nicht stabil genug. Comicheld Batman braucht dringend einen größeren Umhang. Zumindest, wenn er nach einem Sprung von einem Wolkenkratzer sicher landen will. Das haben vier Physikstudenten der britischen Universität Leicester herausgefunden. In ihrer Studie Die Flugbahn eines Batman im freien Fall berechneten sie, dass Batman mit seiner Flügelspannweite von 4,70 Meter nach einem Sprung von einem Wolkenkratzer bis zu 350 Meter weit gleiten könnte.
Der Wert theoretischer Studien ist gleich null. Es geht nichts über die Praxis.
In der Praxis würde Batman allerdings mit einer Geschwindigkeit von 110 Stundenkilometern auf den Asphalt knallen. Mit der Verbrecherjagd wäre es dann erstmal vorbei. Die Studenten empfehlen deshalb, dass sich Batman einen Fallschirm zulegt oder seinen Umhang auf die Größe eines Drachenfliegers ausdehnt.
Auf Wiedersehen, meine Herrschaften. Robin und ich müssen wieder unseren unerbittlichen Kampf gegen das Verbrechen aufnehmen.
Ja, da kann man eigentlich nur froh sein, dass Batman normalerweise in Gotham City auf Verbrecherjagd geht und nicht in Brandenburg. Beispielsweise in Schlarlach-Mühlenfließ, denn dort würde er früher oder später bestimmt mit einem der vielen Windräder kollidieren, die ein fester Bestandteil der kleinen 1000-Seelen-Gemeinde sind. Richard Fuchs.
Gut ein Kilometer vor dem Ortsschild von Schlarlach stehen die 16 Riesen. Jeder Turm mit seinen immensen Rotoren hat eine Gesamthöhe von 180 Metern. Damit prägt der Windpark das Ortsbild der kleinen Gemeinde in Brandenburg. Ein Landschaftsbild, das andernorts sofort Kritiker auf den Plan ruft. Nicht so in Schlarlach. Dort trifft sich die Arbeitsgruppe Windkraft im Maschinenraum einer der Windkraftanlagen. 15 Bürger sind gekommen, um von Peter Hahn mehr über den Windpark zu erfahren.
Wir stehen jetzt hier in so einer Windanlage, die produziert im Jahr den Strom, den so gut 1000 Haushalte verbrauchen. Schon mal eine nette Vorstellung, wenn man sagt, die Strommenge, die jetzt aus einer kommt, würde 8-mal unser Dorf mit Strom versorgen.
Dass der Windpark hier steht, ist einer Kraftanstrengung des ganzen Dorfes zu verdanken, sagt Hahn. Denn nachdem das Gebiet vor 10 Jahren als geeigneter Standort für Windräder ausgewiesen wurde, pilgerten zahllose Vertreter von Windparkbetreibern ins Dorf.
Wir haben es dann geschafft, hier diese Arbeitsgruppe Windkraft zu gründen, haben alle Eigentümer gebeten, keine Verträge zu unterschreiben und haben dann erstmal, man kann sagen, eine richtige Ausschreibung gemacht.
30 potenzielle Projektentwicklungsgesellschaften wurden von der Arbeitsgruppe angeschrieben. Von 20 Windparkplanungsunternehmen bekamen die Bürger eine Antwort. In Schlarlach bekam Enercon den Zuschlag. Das Unternehmen ist der größte deutsche Hersteller für Windkraftanlagen. 62 Millionen Euro wurden investiert und die Bürger waren maßgeblich an der Planung beteiligt.
Die Anlagen wurden sich angeschaut und unser Automechaniker aus dem Dorf, der hat uns dann auch ein klares Urteil gegeben, welche Anlagen die besten sind.
Dann galt es, Grundstücksfragen zu klären. Es zeigte sich, dass die besten Standorte für Windräder nicht im Besitz einiger weniger Eigentümer waren, sondern über 100 Kleinstbesitzern gehörten. Ein sogenanntes Flächenpool-Modell wurde ausgetüftelt. Es garantiert, dass Pachteinnahmen für die Windradstandorte fair zwischen allen Grundstücksbesitzern verteilt werden. Für jeden der 100 Landbesitzer bringt das Flächenpool-Modell so Pachteinnahmen von durchschnittlich 3.000 Euro pro Jahr. Eine Garantie für eine erfolgreiche Umsetzung des Windparks wäre aber auch dieses ausgeklügelte System noch nicht gewesen, sagt Peter Hahn.
Es sind ja nicht nur die vielen Eigentümer, die da ihre Interessen haben. Es sind zum Beispiel auch noch die Bürger, die keine Windanlage haben und nur auf die Anlagen schauen.
Es wurde eine Bürgerstiftung eingerichtet, in die ein Teil der Windparkeinnahmen fließt. Das sollen künftig 50.000 Euro pro Jahr sein, mit denen dann gemeinnützige Projekte im Ort unterstützt werden. So wird Geld für Jugendarbeit, Seniorenbetreuung oder Straßensanierung bereitstehen. Dass das Geld nicht direkt an die Gemeinde geht, sei dabei wohl durchdacht, sagt Landwirt und Windparkteilhaber Hartmut Höpfner.
Bei unserer Finanzlage in den Gemeinden wäre da kein Cent übrig, um irgendwo hier im Dorf irgendwo einen Handschlag zu machen. Und deswegen wollten wir die ganze Sache einfach richtig von der Gemeinde abkoppeln.
Direkt in die Gemeindekasse fließen dagegen die erwarteten Gewerbesteuereinnahmen durch den Windpark. Läuft alles nach Plan, werden die 16 Anlagen während ihrer 20-jährigen Betriebszeit über 3,3 Millionen Euro Steuern in die Gemeindekasse spülen.
Weitere Themen aus Wissenschaft und Umwelt finden Sie auf unserer Internetseite www.dw.de/wissenschaft lautet die Adresse. Dort gibt es dann auch diese Sendung zum Nachhören als Podcast. Das war's von mir, Andreas Simons. Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie's gut.